Das ist der Stärken-Snack, der Stärken-Podcast von Uto und Murk über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wir sind ausgebildete Stärken-Coaches und hier sprechen wir mit interessanten Menschen über ihre Top-Stärke. In jeder Folge laden wir einen Gast ein, der uns erklärt, wie er seine Top-Stärke in seinem Job nutzt, und wir schauen darauf, wie seine übrigen Stärken ihm dabei helfen. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo@stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zum Stärken-Snack. Mein Name ist Murk Kreusen und ich bin hier heute wie immer mit dem Uto. Hallo Uto.
Hallo Murk. Ich freue mich auf unsere nächste Runde. Besonders mit dem heutigen Gast, den ich schon, ich hätte fast gesagt, Jahrzehnte kenne. Jedenfalls eine ganz lange Zeit, werde ich gleich was zu erklären.
Heute sind wir nämlich zusammen mit Dr. Alexander Frech. Hallo Alexander, wir freuen uns, dass du hier bist bei uns.
Ja, hallo, danke euch. Danke dir, lieber Murk, danke, lieber Uto. Freue mich auch sehr.
Super, ja, super. Ich bin ganz gespannt.
Wird wieder sehr spannend heute. Alexander, du bist nämlich aktuell in der Rolle als Partner bei einem Private Equity Unternehmen, das sich Euphoria Capital nennt, und bist parallel auch CEO bei Seisenbacher, einem Hersteller für einen Ausstatter von Schienenfahrzeugen, wenn ich das.
Ja, das stimmt. Also Euphoria Capital ist ein kleines Boutique Private Equity Vehicle, aus dem jetzt die Alpha Rail Holding hervorgegangen ist. Das Ziel ist hier, eine Industrieholding aufzubauen, die tatsächlich im Zuginteriorbereich den Markt in Zukunft stärker vielleicht dominieren kann. Das ist ein sehr fragmentierter Markt. Das ist eine spannende Aufgabe und das mache ich zusammen mit ein paar Freunden und Kollegen.
Ja, spannend und ja, prima. Schauen wir gleich noch ein bisschen was genauer drauf. Und das ist aus dem Grund auch besonders spannend, weil wir heute auf deine Stärken aus dem strategischen Denken schauen wollen. Du hast nämlich auf der Nummer 1 deines Clifton Strengths Profil hast du die Stärke Strategie aus dem Bereich strategisches Denken. Du hast aber in deinen Top 10, in deinen ersten 10 Clifton Strengths, hast du insgesamt 5 Stärken aus dem strategischen Denken. Und da wollen wir heute so ein bisschen was im Blick drauf werfen, wie dir die Strategie und das strategische Denken hilft bei diesen Rollen, die du in deiner Vergangenheit eingenommen hast. Und auf deinen Lebenslauf schauen wir jetzt erstmal ganz kurz und dafür übergebe ich an den Uto.
Vielen Dank, Murk. Ich bin total gespannt, denn Alex, du bist einer der größten Strategen, die ich überhaupt bisher kennengelernt habe, mit 5 Talenten, aber wir kennen uns ja auch ein bisschen persönlich, auch mit deiner Denke und Vorgehensweise. Wirklich beeindruckend. Und da ist es ganz interessant, sich mal den Lebenslauf eines solchen Strategen anzugucken. Der ist nämlich erstaunlich bunt. Das finde ich so spannend und interessant. Es hat aber einen roten Faden. Angefangen hast du bei Obi. Und da haben wir unsere gemeinsame Zeit gehabt. Bei Obi hast du quasi deine Ausbildung gemacht. Das war, glaube ich, Berufsakademie, richtig?
Ja, genau, richtig. Das war eine duale Ausbildung, duales Studium seinerzeit. Und das war schon eigentlich damals schon der Stratege in mir, der da die Regie übernommen hat, ohne dass ich meine Stärken in der Form schon gekannt hätte. Weil ich ja auch ein sehr wissbegieriger Mensch bin und gerne die Welt gestalten und verstehen wollte, über Philosophie und Geschichtsstudien nachgedacht habe und dann aber gemerkt habe, das wird mit der finanziellen Unabhängigkeit nicht vereinbar sein und habe dann mich sehr für das duale Studium interessiert, dass mir eben genau dieses strategische Ziel der finanziellen Unabhängigkeit und auch der selbstständigen Lebensführung ermöglicht hat. Und Betriebswirtschaftslehre im Allgemeinen ganz einfach dann doch auch, wenn es darum geht, Impact haben zu wollen, da kommen wir sicher später nochmal drauf zu sprechen, doch eine ganz tolle Basisausbildung ist.
Ja. Ja, und da bist du nicht stehen geblieben auf der ersten Stufe der Ausbildung, sondern bist schnell Marktleiter geworden. Dann hast du gewechselt in ein anderes Baumarktunternehmen, Baumax, zur damaligen Zeit sehr dominant in Südosteuropa. Und du warst unter anderem Geschäftsführer in Rumänien und dann auch Geschäftsführer in Österreich. Also eine durchaus rasante Entwicklung. Und dann bist du zur Post gegangen, zur österreichischen Post. Bist dort in die Position Senior Vice President eingestiegen. Das ist schon etwas, was einen Außenstehenden überraschen würde, ne?
Ja, auf den ersten Blick ist das natürlich sehr überraschend und auf den zweiten Blick auch, aber es gibt durchaus auch Dinge, die dann wieder sehr logisch sind. Aus dem Einzelhandel kommend habe ich, und auch da wieder der Strategie, habe ich geglaubt, der Einzelhandel der Zukunft wird sehr stark halt auch durch hybride Vertriebskanäle, durch Internetvertriebskanäle etc. geprägt, und eine logistische Kompetenz gehört einfach dann zukünftig zu einer Kernkompetenz im Einzelhandel. Und dann habe ich mir gedacht, wo kann ich meine logistischen Kompetenzen denn idealerweise verbessern, wenn nicht bei einem 500 Jahre alten Logistikunternehmen. Und deswegen hat es dann doch wieder Sinn gemacht. Aber es war auch spannend, weil es natürlich als börsennotiertes Unternehmen dann doch nochmal einen ganz anderen Drive hatte als die familiengeführten Unternehmen vorher. Ja.
Im weitesten Aber auch Sinne. Da hat es sich nicht lange gehalten. Immerhin warst du 6 Jahre dort, 6,5 Jahre warst du dort. Du warst dann noch nebenbei Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule Ingolstadt, hast dort Vorlesungen gehalten und bist dann CEO geworden, CEO bei AmiBlu. Für diejenigen, die AmiBlu nicht so kennen, wer ist das? Was ist das?
AmiBlu ist ein relativ junges Unternehmen, das als Marke neu entstanden ist aus dem Joint Venture von der Nummer 1 und Nummer 2 am Markt für Wasserrohrinfrastruktur, die mit Composite-Verbundstoffen hergestellt wird. Das heißt, das Unternehmen entwickelt, designt und stellt her die Wasserleitungssysteme für Wasserkraftwerke, für Kanal, für Bewässerungen, Bewässerungssysteme bis zu einem Durchmesser von 4 Meter, also wirklich sehr große Rohrsysteme. Und AmiBlu ist ein Hidden Champion in Österreich. Es ist ein Unternehmen, das ganz klar weltmarktführend ist, in über 120 Ländern aktiv ist und seine Headquarter hier in Klagenfurt hat.
Wahnsinn. 120 Ländern. Naja, und dann kam wieder eine Veränderung im strategischen Leben von Dr. Alex Frech, nämlich er ist Partner bei Iforia geworden. Burk hat das eben vorgestellt als Private Equity. Kannst du dem zustimmen? Ist das so?
Ja, ich würde dazu sagen Boutique Private Equity, aber es ist das technisch gesehen ist es das. Von der Philosophie her gesehen würde ich eher sagen, wir beschäftigen uns mit dem Aufbau einer Industrieholding. Das heißt nicht dem klassischen Private Equity Ansatz rein sanieren und nach 3 Jahren wieder raus, sondern tatsächlich unter Company Building oder Unternehmensentwicklung, Unternehmensaufbau. Da liegt unser Schwerpunkt, und wir haben auch Investoren, die hier an Unternehmensaufbau und nicht an dem schnellen Euro interessiert sind, sondern an nachhaltigen Unternehmensentwicklungen. Und das machen wir, ja.
Super. So, und jetzt noch der Clifton Strength Finder. Ganz, ganz kurz, deine 5 Talente, die du in den Top 10 hast, also hochgerankt und hochsignifikant. An 1 hast du Strategie selbst. Das nennen die Leute von Gallup, die den Clifton Strength Finder ja begleiten und betreuen, Strategic. Das ist das Talent, Strukturen und Muster und Handlungsalternativen und Optionen zu erkennen und dann auch relativ schnell, manchmal auch intuitiv, die richtigen Entscheidungen zu treffen. An 2 hast du den Learner oder die Wissbegier. Das sind Menschen, die können ganz schnell lernen. Die sind in der Lage, komplexe Sachverhalte aufzunehmen und schnell auch umzusetzen. Dann hast du noch drei weitere Talente aus diesem Cluster, nämlich den Ideensammler. Das ist so das kreative Talent aus dem strategischen Denken. Dann Intellection, das wird übersetzt ins Deutsche mit Intellekt und bedeutet den Spaß am Reflektieren, am Nachdenken, alleine oder mit anderen. Und schließlich, last but not least, von diesen fünf Talenten hast du Ideation. Das wird, finde ich, sehr treffend übersetzt mit Vorstellungskraft. Das sind Menschen, die haben bunte Bilder im Kopf. Die können ihre Zukunft sehr schön visualisieren, sich selbst erklären, aber auch anderen die Zukunft gut erklären. Ich hoffe, das trifft so einigermaßen auf dich zu, dass du mit diesen Beschreibungen ganz gut leben kannst, denn wir möchten da jetzt natürlich tiefer einsteigen.
Genau, da würde ich sagen, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Alex, wie uns der Uto gerade vorgestellt hat, hast du sehr viele Stärken aus dem Bereich strategisches Denken. Bei diesen Stärken geht es sehr viel darum, Informationen zu verarbeiten, Wissen aufzusaugen, Ideen zu entwickeln, dich auch mit intellektuellen Leuten auszutauschen, intellektuelle Konzepte dir anzuschauen und daraus dann eine Strategie zu entwickeln. Vielleicht sagst du mal uns aus deinen Worten, was bedeutet Strategie für dich? Was bedeutet diese Stärke Strategie für dich?
Also es ist ja so, dass wenn man das Talent zur Strategie hat, Muster erkennt, auch in Verbindung mit Kontext und Vorstellungskraft, dass man das ja erstmal für sich gar nicht zwingend realisiert. Man nimmt halt die Welt so wahr, wie man sie wahrnimmt. Jeder macht das ja sehr subjektiv vor dem Hintergrund seiner Stärken. Aber die Herangehensweise, die ich wähle, habe ich lange nicht, gar nicht verstanden, dass im Hintergrund sowas wie ein kleiner Stratege in meinem Köpfchen sitzt, der versucht, Kontext zu verstehen, Wissen zu sammeln, um dann Muster zu erkennen und daraus Wege abzuleiten und sich dann zu entscheiden. Ja, diesen Prozess, den habe ich ja anfangs nicht bewusst gemacht. Und dieser Prozess, der ist omnipräsent, der ist allgegenwärtig. Das beginnt damit, Dinge, die vielleicht eher im empathischen Bereich liegen, wenn man mit Menschen zu tun hat, ja? Wenn man Menschen verstehen will. Am Anfang glaubt man, dass man hier primär besonders viel Empathie entwickelt, bis man versteht, das ist eigentlich der Stratege, der einen dazu bringt, hier besonders empathisch aufzutreten. Ja? Also da muss man erstmal um die Ecke denken und das muss man erstmal für sich selber analysieren. Und das habe ich die ersten Jahre, Jahrzehnte meines Lebens sicherlich nicht realisiert. Ja? Und das gilt auch zum Beispiel in der Führung. Wenn man in Führung rein wächst, ich glaube, es gibt kaum eine Führungskraft, die sich für eine schlechte Führungskraft hält. Die meisten Führungskräfte glauben ja, dass sie gute Führungskräfte sein müssen, sonst wären sie ja keine Führungskraft. Aber wenn man dann ihr Team fragt, ist es längst nicht so, dass jeder Bestnoten bekommt. Ne? Und wenn man sich selber kritisch darauf hinterfragt, ob man eigentlich eine gute Führungskraft ist, ist der erste Reflex erstmal natürlich. Ich bin ja Führungskraft. Aber wenn man dann weiterdenkt und sich fragt, naja, könnte es sein, dass jemand anders findet, dass ich noch Potenzial hätte und wo liegen meine Potenziale, dann realisiert man auch zwei, drei Dinge. Erstens realisiert man, dass man längst nicht immer so eine gute Führungskraft ist, wie man sein könnte, weil man natürlich auch selber Mensch ist und Performance hoch und tiefs hat. Aber vor allen Dingen habe ich für mich irgendwann realisiert, ist das, was mich zur guten Führungskraft macht, eigentlich der Stratege. Weil ich irgendwann für mich verstanden habe, dass ich, wenn ich durch die Herzen der Menschen führe, sehr viel bessere Ergebnisse in meinem Kontext erzielen kann, als wenn ich es nicht tue. Und das klingt jetzt sehr kalkulierend und unschön, kann man vielleicht auch so darstellen. Ich empfinde es aber überhaupt gar nicht so. Es ist einfach, man ist viel mehr mit sich selber in Kontakt und die Wissbegierde, andere Menschen zu verstehen, was sie treibt, um dann zu verstehen, welches Potenzial man bei ihnen entfalten kann, um was zu erreichen, das hat natürlich auf der einen Seite irgendwie diesen unschönen Touch des Manipulierens oder des sich Nutzbares machen, aber im Kern, wenn man das mit der richtigen Moral versehen macht, ist es ja nichts anderes als gutes Führen, ja.
Ich finde, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das ist die Erkenntnis, ja. Gut mit Menschen umzugehen, ist intelligent. Und insofern macht es durchaus Sinn, mit Menschen gut umzugehen.
Genau das. Und diese Denkansätze, die ich jetzt exemplarisch mal auf das Beispiel Führung oder auf das Beispiel zwischenmenschliche Beziehungen, das geht ja eins zu eins im familiären Kontext, ne, herausgegriffen habe. Das geht und funktioniert eigentlich in jedem Lebensbereich. Ich merke das ganz oft und jetzt, wo ich mich in meinen Stärken akzeptiert habe und kennengelernt habe, fällt es mir auch leichter, das zu beobachten. Und wenn man sich dann fragt, ich glaube, die großen Fragen eines Lebens, die ja jeden irgendwie bewegen, ist, warum bin ich hier? Was macht denn eigentlich Sinn? Wie will ich meine Zeit verbringen? Stellt sich ja wohl so gut wie jeder Mensch, der mal über eine gewisse Grundbefriedigungsbedürfnissituation nach Maslow hinausgekommen ist. Und wenn man sich dann sagt, okay, ich bin nicht auf der Welt, um das Leben hier möglichst bequem und möglichst schnell hinter mich zu bringen, dann ist ja die nächste Frage gleich, ja, warum bin ich eigentlich dann auf der Welt? Was will ich denn draus machen? Und wenn man dann für sich ableitet, was ich für mich abgeleitet habe, ich möchte gestalten, dann ist die Frage, okay, wie gestalte ich? Und das schöne Konzept der positiven Psychologie und eben auch der stärkenorientierten Psychologie ist ja im Kern einfach die Aussage, wenn wir an unseren Fehlern und Schwächen arbeiten, werden wir schon ein bisschen besser. Aber wenn wir unsere Stärken erkennen und die richtig entfalten und richtig in die positive Aktion setzen, dann können wir alles erreichen, was wir wollen. Und aus dieser Ableitung heraus, die ja vielleicht per se auch schon, vielleicht hat es ein bisschen was von Stammtischstrategie, sich über den Sinn seines Lebens Gedanken zu machen. Aber natürlich, damit beginnt es. Spannender wird es dann mit der Ableitung. Man dann sagt, okay, ich will gestalten. Und dann muss man sich fragen, okay, wie will ich denn überhaupt gestalten? Da gibt es ja auch wieder so viele Möglichkeiten. Und ich habe für mich dann irgendwann sehr wohl verstanden, als ich gesagt habe, okay, es gibt einige gestalterische Elemente. Dann gibt es kulturelle gestalterische Elemente, die wirken oft sehr langsam und langatmig. Viel von dem, was vor 500 Jahren in der Kultur gemacht worden ist, entfaltet vielleicht jetzt erst eine richtig große Wirkung. Dann gibt es politische Wirksamkeit. Aber es gibt halt auch eben den Strang der wirtschaftlichen Wirksamkeit. Und ich habe für mich dann sehr bewusst entschieden, dass ich in die Wirtschaft gehen möchte. Damals war mir noch nicht klar, dass ich jetzt gerade einen Strategen im Hinterkopf habe, der mir sagt, dass ich das mache. Aber es war tatsächlich die Abwägung, dass ich gesagt habe, okay, ich will gestalten. Ich will meinem Leben dadurch Sinn geben, dass ich eine Wirksamkeit entfalte. Das habe ich ganz bewusst mit 18, 19, 20 ganz bewusst gemacht. Ich weiß es noch, ich war zu dem Zeit Zivildienstleistender in der Universitätsklinik in Heidelberg. Ich saß da viele am OP-Tisch als Springer und hatte da viel Leerlauf und habe immer wieder Bücher gelesen, auch viele Philosophen gelesen und habe dann für mich abgewägt und habe gesagt, nein, ich möchte nicht Philosophie und nicht Geschichtswissenschaften studieren, sondern ich möchte in der Wirtschaft wirksam werden und habe dann für mich entschieden, gesagt habe, okay, aber wie werde ich denn jetzt am besten in der Wirtschaft wirksam? Was ist denn da der Weg? Und ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich einfach gleich so weiter blabber.
Aber ja, toll. Also ich hätte genau die gleichen Fragen gestellt, die dich da hinbringen. Also insofern machen wir das Interview diesmal ohne Fragen, aber mit den richtigen Antworten.
Es wirkt jetzt so, als ob ich die Fragen vorab bekommen hätte, was ich aber gar nicht darf. Ne?
Nee.
Ich kann auch höflich sein und einfach mal kurz Luft holen und euch Fragen stellen.
Okay, ja, dann nutzen wir die Gelegenheit. Morg.
Ja, alles klar. Morg, mach total faszinierend, Alex. Ich finde es auch vor allem total spannend, dass du das Menschliche in der Strategie so in den Vordergrund versuchst zu bringen. Ich finde, das ist sehr gut herausgekommen. Was ja eigentlich in der Stärke primär erstmal nicht drinsteckt, sondern dafür gibt es ja auch andere Stärken, wo eher so die menschlichen Verbindungen drinstecken. Finde ich total spannend. Ich will jetzt aber nochmal darauf eingehen. Du bist ja aktuell auch Partner in dem Private Equity Unternehmen. Und nach meinem Verständnis geht es, was die Strategie eines Private Equity Unternehmens angeht, nicht primär darum, ja, eine nachhaltige Kultur zu schaffen, das Menschliche in den Vordergrund zu bringen, sondern es geht ja primär bei Private Equity darum, Gewinn zu maximieren. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen oder siehst du das vielleicht auch ganz anders?
Ja, ich muss dir natürlich recht geben, wenn man jetzt nach dem Lehrbuch geht. Und vielleicht gehe ich da tatsächlich ein bisschen ausführlicher drauf ein. Ich habe das deswegen eingangs schon mit diesem kleinen Disclaimer versehen. Euphoria Capital ist als Boutique Private Equity Vehikel gegründet worden. Erstens, es ist ein Investorenkreis von einem Dutzend Investoren, sehr überschaubar. Mit einem sehr, auf Neudeutsch würde man sagen, purpose-driven, also sehr sinnstiftend orientierten Lead-Investor. Und das zum einen, also hier geht es tatsächlich um ein Denken in Generationen und um unternehmerische Entwicklung von Unternehmen. Und das spiegelt sich auch im Namen Euphoria Capital wieder. Euphoria ist ein Kunstwort aus dem Griechischen, das mit dem griechischen Wort für Nachhaltigkeit spielt. Auch in diesem doppeldeutigen Sinn, dass der Investorenkreis von Euphoria Capital durchaus den Fokus darauf legen möchte, Geld dorthin zu investieren, wo beides aufeinander trifft. Eine nachhaltige Perspektive im Sinne jetzt von Enkelfähigkeit und Generationengerechtigkeit, aber auch eine Nachhaltigkeit im Sinne jetzt einfach von nachhaltigem unternehmerischen Erfolg. Ja. Und da passt das natürlich sehr gut aus diesem Private Equity Vehikel heraus, dann auch eben die Alpha Rail Holding entstehen zu lassen. Ein Unternehmenszusammenschluss, der potenziell vielleicht irgendwann mal auch die Chance hat, börsennotiert zu sein, wo einfach Unternehmen, die im Bahnzulieferbereich, der noch sehr, sehr fragmentiert ist, kleinunternehmerisch tätig sind und demzufolge dann auch oft jetzt bei solchen Dingen, die jetzt gerade wieder passieren mit der Zinswende, Kapital ist relativ teuer geworden, Bahnaufträge sind immer sehr kapitalintensiv, weil sie doch lange Laufzeiten haben, muss man viel vorfinanzieren und so weiter. Und dann kommen ganz leicht in diesem fragmentierten Branchenumfeld kleinere Unternehmen in existenzielle Schieflage, obwohl es eigentlich einen gesunden unternehmerischen Kern gibt. Und da liegt dann natürlich auch ein sehr ethisches Private Equity Feld. Ja, und dem haben wir uns zugewendet. Und für mich persönlich ist es ganz einfach so, dass ich gesagt habe, es verbindet zwei Dinge, die mir extrem wichtig sind, auch wieder im Sinne von gestalten wollen. Jeder Mensch hat ja seine Eitelkeiten. Eine Eitelkeit, die ich schon auch bei mir feststelle, ist, dass ich halt gerne unternehmerischer tätig sein wollte und für mich auch als Partner und CEO in der Firma, aber vor allem auch als Partner und Entrepreneur, als Unternehmer mit unternehmerischem Denken nochmal anders gestalten wollte, als in Anführungsstrichen nur auf der Payroll. Gleichzeitig aber ich schon an das Wirksamwerden meiner Talente und Fähigkeiten den Maßstab legen möchte, dass ich Dinge mache, die auch zumindest für mich ethisch und unter dem Gesichtspunkt der Enkelfähigkeit auch vertretbar sind, also Wertschöpfung, die es wert ist zu schöpfen, ja.
Vielen Dank, Alex. Jetzt haben wir ja in deinem Werdegang, in deiner Entwicklung gesehen, dass du Strategie, dein Haupttalent, in ganz unterschiedlichen Kontexten eingesetzt hast. Du warst zum Beispiel CEO. Und das ist ja eine ganz andere Rolle als die Tätigkeit, die du jetzt schwerpunktmäßig durchführst als Investor. Und die Frage, die mich interessiert, aus deiner Sicht, nutzt du dein Talentstrategie anders in der Rolle des CEOs als in der Rolle des Investors oder ist Strategie mehr oder weniger das Gleiche?
Ich würde sagen, wenn man mal in seinem eigenen Mikrokosmos gefangen ist, nämlich Wirtschaft, dann sind es Welten, die dazwischen liegen. Ja? Wenn sich jetzt natürlich ein Mediziner mit einem, keine Ahnung, Kulturforscher unterhält, dann wirkt das alles wieder sehr nah beieinander. Aber jetzt als Betriebswirt gedacht und gesagt, muss ich sagen, in diesem Wirtschaftsumfeld liegen Welten dazwischen. Ob man ein internationales, konzernal strukturiertes Unternehmen, eine Unternehmensgruppe führen und leiten darf, eine total befriedigende und schöne Aufgabe, oder ob man ein Unternehmen, die zum Teil aus der Insolvenz, aus unverschuldeter unternehmerischer Schieflage heraus gerettet werden können und hier in ein zweites Leben führen kann, sind zwei komplett unterschiedliche Aufgaben. Zweiteres aber auch nicht minder befriedigend oder schön. Und für mich persönlich bin ich unendlich dankbar dafür, dass vielleicht liegt das auch an meinem strategischen Talent, aber ich den Mut aufbringen konnte immer und die Chancen bekommen habe, in unterschiedlichen wirtschaftlichen Feldern aktiv sein zu dürfen und diese schönen Dynamiken gestalten und erleben zu dürfen.
Ja. Mensch Alex, vielen Dank. Die Zeit ist wieder verflogen wie nichts und ich fand es spannend, deinen Werdegang heute in Relation zu setzen zu deinen strategischen Talenten. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke, die du uns gewährt hast. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute mit deinen Talenten und deinen Projekten, die in Zukunft bei dir anstehen. Und für heute vielen Dank dafür, dass du in unserem Podcast dabei warst.
Von Herzen euch ein ganz liebes Dankeschön für die Mühen, die ihr euch macht, für das Interesse und auch das angenehme, schöne Gespräch. Danke euch.
Das war der Stärken-Snack, der Stärken-Podcast von Uto und Moog über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo@stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Bis bald!